Es freut mich, dass wir unser Studium über die Vorbereitung auf die Endzeit fortsetzen, das heißt in dieser letzten Stunde zusammenfassen wollen. Der Titel ist Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Ja, das lange sehnte Ereignis der Befreiung des Volkes Gottes, der Befreiung dieser ganzen Natur von der Last der Sünde, der Zerstörung, ist bald da. Es wird nicht mehr lange hinausgezögert werden, bis Gott sein Volk vorbereitet hat. Warum brauchen wir eine Endzeit? Es muss zu einem Ende kommen. Wird das Weltende kommen durch eine Zerstörung mit Atomwaffen oder dass die Völker sich bekämpfen und dann wird die Erde beendet werden, das Leben auf der Erde? Nein, das wird es nicht geben. Es hat nämlich einen Gott, der das Ganze geschaffen hat. Und er hat einen Plan gemacht, damit er am Ende so viele Menschen wie möglich errettet und erlöst. Und es wird geschehen, dass durch seine Diener die ganze Welt erhellt wird, bevor Jesus Christus erscheint in den Wolken des Himmels. Wir wollen ein bisschen uns erinnern, die Schöpfung und der Schöpfer, die Wirkung und die Ursache. Wo begann denn alles? Das Universum ist der Ausdruck eines Gottes, der es geschaffen hat. Das Gesetz von Ursache und Wirkung könnte sonst nie funktionieren. Gott ist die Ursache, das Universum ist die Wirkung. Und hier in diesem Universum, das ist das, was Gott alles geschafft hat und noch weiter schafft. Hier gab es den ersten, den leitenden Engel Luzifer, der auf die Idee kam, dass er aus einer Wirkung eine Ursache werden könnte, aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden. Wir haben das gesehen, dass das absurd ist. Es ist eine pure Selbsttäuschung, dass das möglich ist. Und dadurch brach er natürlich das unveränderbare Gesetz der Abhängigkeit vom Schöpfer als Lebensquelle. Wie er das tat, ist ersichtlich. Warum? Dafür gibt es keine Antwort. Warum das höchste Geschöpf, das Gott gemacht hat, darauf kommt und denkt, es könnte jetzt aufhören zu nehmen, es könnte nur noch geben. Das heißt, es könnte Schöpfer sein und nicht mehr ein Geschöpf. Das Warum ist nie erklärbar. Aber was wir erklären können, ist das Wie. Wir wissen, dass das Gesetz nur gebrochen werden kann, indem jemand nicht mehr von Gott nimmt. Aber Luzifer hatte niemand anders außer Gott, wo er nehmen sollte. Deshalb brach er das Gesetz, indem er aufhörte, von Gott zu nehmen. Er wollte sich nach sich selbst richten. Deshalb war er ein Brecher des Gesetzes. Deshalb tat er etwas, was normalerweise ja nicht dem Verstand entspricht, dass man als Geschöpf denkt, man kann aus sich selbst leben. So, Luzifer bricht das Gesetz, indem er aufhört, von Gott zu nehmen. Und er wäre gestorben, er wäre nicht mehr da, hätte Gott ihn nicht am Leben erhalten, um zu zeigen, dass das, was er begann, ein Eindringling war. Das, was er wollte, sah zwar nicht böse aus, nur geben zu wollen, nicht wahr? Und aufhören zu nehmen von Gott. Aber was hat man denn als Geschöpf zu geben? Und so sah dieses Böse nicht böse aus. Aber es ist ein Eindringling. Es ist etwas, was nicht da gewesen war. Und es ist das Gegenteil vom Guten, weil es ist gegen das Gesetz. Und sie können nie dasselbe sein. Und so haben wir uns beschäftigt mit der Frage, wie kann man diesen Eindringling, dieses Ding, das sich eingebracht hat in das Universum, wieder entfernen. Und Gott hat einen Plan gemacht, dass er das entfernt. Es sind drei Etappen. Der erste Kampf war der Kampf im Himmel, als alle Engel entschieden waren, ihr Schicksal, trennt sie Gott voneinander und Satan wird verbannt. Dann mittendrin schafft Gott unsere Erde und viele andere Welten und dann geht dieser Kampf weiter, weil nur auf dieser Erde das Böse sich verbreitet hat und sonst nirgendwo im Universum, wird hier auf dieser Erde der Kampf um das Böse zu eliminieren, es sichtbar zu machen, dass es böse ist und zu entfernen, weitergeführt. Die zweite Etappe ist die, dass Luzifer nach 4000 Jahren Weltgeschichte durch den Tod Christi am Kreuz seine Glaubhaftigkeit im ganzen Universum verliert und auf der Erde verbannt wird, weil niemand glaubt ihm mehr. Und der letzte Kampf, der dritte Kampf, ist derjenige, dass das Böse endgültig vernichtet wird, nachdem es diesen Kampf, den es selbst begonnen hat, verliert. Ohne Gewalt, ohne Zwang. So, wieso kam das Böse auf unsere Erde? Gott schafft diese Erde und tut den Adam da drauf. Adam ist sich bewusst, er ist ein Geschöpf Gottes. Er muss durch Vertrauen an Gott gebunden sein. Das ist das Gesetz des Lebens. Und das, was er von Gott nimmt, muss er geben. Das sind unendlich viele Entscheidungen, Gedanken, Worte und Taten. Alles, was Adam tat, aus Gott heraus, war Leben. Und es war ein Leben in Freiheit, in Liebe, in Gerechtigkeit, in Wahrhaftigkeit, in Treue, in Glück und so weiter. Dieses war das, was Gott vorbereitet hatte, als er Adam auf diese Welt setzte, zusammen mit Eva. Dann kam Luzifer, dann kam die Versuchung an dem Baum. Und Adam wird aus einem Abhängigen von Gott ein Luzifer-Abhängiger. Er setzt sein Vertrauen auf ihn. Dadurch ändert sich in Adam seine Identität. Er bekommt eine Brille, die sagt ihm, du bist jetzt kein Geschöpf mehr, sondern ein Schöpfer. Dasselbe, was Luzifer im Himmel tat, verführte er Adam und Eva zu tun, und damit sahen sie sich, so wie Luzifer auch, als Götter. Er hat jetzt natürlich in seinen unendlich vielen Entscheidungen, Gedanken, Worten und Taten nicht mehr die Freiheit, sondern ist in einer Gefangenschaft. Er lebt für sich selbst. Er lebt ein Leben der Ungerechtigkeit, des Lugs und Betrugs, der Untreue, des Unglücks und so weiter. Und auch die angeblich guten Taten, die man tut, aus der Abhängigkeit zu Luzifer, aus der Abhängigkeit zu Menschen, führen letztendlich zum Tod. Weil es ist kein Leben. Wir wurden nicht gemacht, um von jemand anders unsere geistigen Bedürfnisse zu stillen, außer von Gott. Aber diese Brille trennt jetzt Adam und Eva für immer von Gott. Und da wir ja nur eine Vermehrung von Adam und Eva sind, werden wir alle geboren mit dieser Brille, unfähig, wieder zu Gott zurückzukehren. Dafür braucht es einen Erlöser. Deshalb gibt es zwei Kampfschauplätze in diesem Universum. Es ist die Erde und es ist das Herz des Menschen. Im Geist des Menschen gibt es den Irrtum, dass er denkt, er ist Gott. Diese beiden Dinge müssen erledigt werden. Und da der Mensch das selbst nicht mehr tun kann, da das Universum, die Erde, sich nicht selbst befreien kann aus der Not, ist Jesus Christus der Hauptwirkende dieses Ganzen. Er ist, und das ist der Sinn der Heiligen Schrift, der Retter. Aus der Natur können wir das Gesetz des Lebens sehen. Wir können sehen, was das Gesetz sagt. Aber ohne die Schrift wüssten wir nicht, wie wir aus diesem Schlamassel herauskommen. Ohne die Schrift wüssten wir nicht, warum haben wir Stress, warum haben wir Angst, warum haben wir Kämpfe untereinander, warum können wir uns nicht gut verstehen, warum ist das Böse in dieser Welt. Ohne die Schrift wüssten wir nicht, dass wir einen Erlöser brauchen. Die Schrift gibt einen Zeitverlauf an, eine Zeit vor Christus. Da ist das erste Kommen Christi, das zweite Kommen Christi und das dritte Kommen Christi immer bezogen auf diese Erde. Und die Schrift ist das Zeugnis. Moses, angefangen von Moses bis durch die ganze Bibel, kommt das erste Kommen Christi und ist eine Ankündigung dieses ersten Kommen Christi. Das erste Tier, das Gott tötete im Garten Eden noch, war ein Hinweis auf den Erlöser, das Zeugnis Jesu Christi. So, wir haben das erste Kommen, das wir finden in den Propheten. Wir haben das zweite Kommen, das verkündigt wird durch Moses und die Propheten. Hier gibt es aber eine Endzeit, von der wir gesprochen haben in diesen 13 Wochen. Eine Endzeit, die 1798 beginnt. Diese Endzeit ist die Hauptkonzentration aller Schriften des Alten und Neuen Testaments, konzentrieren sich auf diese Zeit zwischen 1798 bis zum zweiten Kommen Christi. Und die ist auch für uns der Mittelpunkt. Und dann gibt es eine Zeit nach dem zweiten Kommen Christi, das ist das Millennium genannt. Und auch von dort sprechen Moses und die Propheten und bringen es dahin. So, die Schrift ist das Zeugnis Jesu Christi, dass der Mensch einen Erlöser braucht. Und wir haben in der Schrift viele Bilder, die diesen Kampf zeigen, des Bösen gegen das Gute. Und wir haben das, glaube ich, in den Stunden eindeutig gesehen. Die Zeitperiode des Kampfes auf Erden von Anbeginn des Sündenfalls, bis das alles zu Ende sein wird, bis das Böse eliminiert wird, sind 7000 Jahre. Wir befinden uns ganz nahe dem zweiten Kommen Christi, weil das Millennium ist 1000 Jahre und 6000 Jahre ist der Kampf. Die Etappen der Entfernung des Irrtums aus dem Herzen des Menschen ist in einem Bild des Heiligtums in der Heiligen Schrift gezeigt. Gott hat in den 7 Festen, die die Israeliten jedes Jahr feiern müssten, den ganzen Plan der Befreiung des Irrtums aus dem Herzen in einem Bild erklärt. In dem Vorhof, in den 2 Kammern des Heiligtums. Und wir wollen jetzt sehen, wie die Etappen des Irrtums in der Realität entfernt werden. Christus kommt auf diese Erde, er wird Mensch. Er ist eine Kombination als Mensch von seinem himmlischen Vater durch den Heiligen Geist gezeugt und durch seine Mutter Maria. Er ist körperlich und geistig 50-50. Und er kommt und hat in sich selbst das Problem des Menschen, die sündige Natur, diese Brille. Und er hat in sich selbst die Wahrheit, weil die nimmt er und hat er von seinem Vater vererbt bekommen. Und jetzt vertraut er seinem Vater sein ganzes Leben lang und überwindet so die Sünde. Er beendet sein Leben, indem er am Kreuz die sündige Natur entfernt. Das Passa 31 nach Christus, das Fest der ungesäuerten Brote, beweisen das. Und bei seiner Auferstehung nimmt er die Erstlingsgabe. Er ist das Mittel. Das Mittel ist ganz deutlich sein Blut und sein Körper, sein Leib und sein Blut, wie er es nennt. Aber das ist nur das Bild, das physische Bild. Das Mittel der Erlösung ist sein Glaube, weil es war das Misstrauen Adams, das ihn dazu führte, von einer anderen Quelle zu nehmen. Und Christus hat das Vertrauen auf seinen Vater immer festgehalten. Dadurch ist sein Glaube unsere Erlösung. Und jetzt ist aber die Erlösung ja noch nicht geschehen. Es muss auch aus dem Herzen des Menschen, aus mir und aus dir, das Übel entfernt werden, der Irrtum entfernt werden. Und das ist das Werk Christi aus dem Heiligtum. Und da gibt er uns den Heiligen Geist zu Pfingsten, beginnt er ein Werk zu tun in den Herzen der Menschen. Vom Himmel aus wirkt Christus mit dem Mittel, das er gegeben hat, für uns die Vergebung und Befreiung unseres, meines Herzens. Wir haben auch das ausführlich gesehen in den Vorträgen der Vergangenheit. Wir haben dann das Fest der Trompeten 1834, wo angekündigt wird, dass Christus jetzt in eine andere Phase des Werkes eingeht. Es beginnt der Versöhnungstag, der seit 1844 im Himmel stattfindet. Er ist die Untersuchung und die Vollendung der Befreiung des Irrtums aus den Herzen des Menschen. Als Christus am Kreuz ausruf, während er noch lebte, es ist vollbracht, dann war die sündige Natur, dann war das Misstrauen für immer entfernt worden. Und als er, wenn er ruft, es ist vollbracht, im himmlischen Heiligtum, dann ist der Irrtum auch aus den Herzen der Menschen, aus seinen 144.000, vollendet. Jeder Mensch hat seine endgültige Wahl getroffen. Und dann folgt die Wiederkunft Christi und das Laubhüttenfest ist die Erlösten auf dem Weg zum Himmel. Das ist das Ende der Erlösung des Menschen. So schauen wir uns jetzt die Zeitperiode an, die zwischen Versöhnungstag und Laubhüttenfest ist. Das ist der Zeitpunkt heute. Hier befinden wir uns jetzt. Was folgt? Als Ende ist die Wiederkunft Jesu, das Laubhüttenfest, die Heimfahrt zum Himmel. Was folgt jetzt? Was ist das, was kommen wird? Wir haben ausführlich gesehen, dass jetzt wir in der Zeit stehen, der Vorbereitung für die Stunde der Anfechtung. Wir haben das Sieb als das Bild für die Stunde der Anfechtung. Und wie viele Menschen werden in dieser Stunde der Anfechtung in dieses Sieb getan? Alle Menschen dieser Erde. Und wir haben gesehen, die fünf Kategorien, die noch nichts wissen vom Evangelium, die es wissen und auf dem Weg sind, die Fertigen, die widerstehen der Einladung oder sich wieder zurückgekehrt haben und die völlig verloren sind. Wir haben alle Kategorien von Menschen, sie werden alle in dieses Sieb getan. Und es wird nur ein Zeichen sein, eine einzige Entscheidungsmöglichkeit, nämlich das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen oder nicht. Und wir haben das ausführlich besprochen, die Menschen, die durch das Sieb fallen, sind die, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Die im Sieb bleiben, werden entweder getötet aufgrund ihres Glaubens willen oder sie sterben hinweg. Die Stunde der Versuchung hört auf, wenn in dem Sieb nur noch 144.000 bleiben, das heißt, das sind die lebenden Gerechten und die lebenden verlorenen Menschen auf dieser Erde, die alle das Mahlzeichen des Tieres haben. Dann ist das Werk vollendet. Dann sagt Christus im himmlischen Heiligtum, es ist geschehen, es ist vollbracht. Er zieht sein priesterliches Kleid aus und zieht die Königswürde an. Ihm wird jetzt, der ja geboren wurde als König, die Herrschaft gegeben. Er war schon immer ein König, aber er hat sein Reich noch nie eingenommen. Jetzt, wo er aus dem himmlischen Heiligtum tritt, wird ihm das Reich gegeben. Er hat überwunden, nicht nur in seinem Leben, nicht nur als er am Kreuze starb und auferstand. Jetzt hat er das Werk getan, das auf Erden getan sollte, als Erlöser, um die Menschen zu befreien oder dass sie, wenn sie gewählt haben, für immer verloren gehen. Er hat jetzt ein Werk getan. Jetzt kann er das Reich übernehmen. Ihm gehört, so wie Adam zuerst die Erde gehörte, ihm gehört sie jetzt. Er hat sie wieder gewonnen und er empfängt im Himmel das Königreich. Das wird alles schön beschrieben in Offenbarung 19. Vielleicht lesen wir kurz in Kapitel 19, Vers 1. Danach hörte ich eine Stimme großer Scharen im Himmel und sprachen: Halleluja, Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott, unserem Herrn, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er der großen Hure Verurteilte hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbte und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gebrochen. Und sprachen zum andermal: Halleluja! Und der Rauch geht auf ewiglich. Und die 24 Ältesten und die vier Tiere fielen nieder und beteten an Gott, der auf dem Stuhl saß, und sprachen: Amen, Halleluja! Und eine Stimme ging von dem Stuhl: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, und ihn fürchten, beide klein und groß. Und ich hörte als eine Stimme einer großen Schar und als die Stimme großer Wasser und als eine Stimme starker Donner, die sprach: Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es war dir gegeben, sich anzutun mit reiner und köstlicher Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. So, hier finden wir die Beschreibung der Hochzeit des Lammes. Sie findet im Himmel statt. Wo ist das Brautkleid? Die Stadt, das neue Jerusalem, ist die Braut des Lammes. Aber das Kleid ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das sind die 144.000, womit die Stadt bekleidet ist. In der Zeit, und das haben wir gelesen in den ersten Texten, findet auf Erden der Zorn Gottes die sieben Plagen statt. Hier haben wir die zwei Kategorien von Menschen, die Versiegelten und die das Mahlzeichen des Tieres haben. Und sie empfangen alle die sieben Plagen, die beschrieben sind in Offenbarung 16. Und in der siebten Plage ist die Wiederkunft Jesu. Und dann folgt das Laubhüttenfest der Erlösten auf dem Weg zum Himmel. So, das ist ein wenig ein Abschnitt. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen mehr hineinzoomen und schauen, was passiert denn während der sieben Plagen. In Offenbarung 16 werden diese Plagen beschrieben. Das ist die erste Plage, die zweite Plage, die dritte Plage, die vierte, die fünfte, die sechste und die siebte. Und jeder kann sich sie ja durchlesen, was da passiert. Wir wollen uns aber konzentrieren auf das, was in der siebten Plage passiert. In dieser Zeit der sieben Plagen sind die 144.000, die Verfolgten. Man setzt fest einen Tag, wann man sie tötet. Und um Mitternacht, wo dieser Tag sein soll, befreit Gott sein Volk. Das ist beschrieben in der Offenbarung des Johannes, wo Gott mit seinem Donner spricht. Gott befreit die 144.000, wo man auf sie zustürmt, um sie zu töten. Der Himmel öffnet sich und es wird gesehen, das Gesetz Gottes, der Tempel offen im Himmel. Und die Menschen können es betrachten. Gott selbst spricht und macht einen Schutzwall wie ein Regenbogen um seine Menschengruppen, die ja überall verteilt sind auf der Erde. Und er tut noch etwas, was viele Menschen nicht kennen, aber in der Bibel beschrieben ist. Er auferweckt die Guten und Bösen aus dem Tode. Es gibt eine besondere Auferweckung, die während dieser Zeit stattfindet, die Gott der Vater tut, nicht Christus. Es werden auferweckt alle, die Christus gekreuzigt haben. Und seine Feinde durch die Zeiten, seine extremen Feinde. Und es werden auferweckt, die gestorben sind unter der dritten Engelsbotschaft. In Offenbarung 14, da ist es ein Text, der so scheint, er im Zusammenhang nicht zu verstehen ist. Wenn wir die drei Engelsbotschaften durchlesen und dann kommen wir zum Vers 12, der sagt, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Und dann kommt Vers 13, und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Hier ist die besondere Auferstehung, das heißt, hier sind alle die unter der dritten Engelsbotschaft, wo sie zuerst verkündigt wurde, und das war schon 1844, und danach, seitdem, jeder, der im Glauben stirbt, und besonders die sterben werden in diesen letzten Tagen, in der Stunde der Anfechtung, die aus dem Sieb nicht durchfallen, aber im Sieb bleiben, aber den Tod erleiden. Sie werden alle vom Vater auferweckt durch seine Stimme. Und sie stehen auf und werden zusammengetan mit den 144.000. Sie stehen auf, verändert in einem nicht mehr sterblichen Wesen, so wie Christus auferstand von dem Grab und aus dem Tod. Und die, die ihn gekreuzigt haben, weil Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet sehen den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels. Der Annas und der Kaiphas, die ihn angeklagt haben, der Judas, sie alle stehen auf, um Christus zu sehen, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Und dann macht Gott den ewigen Bund. Wir sprechen immer vom ewigen Bund und wir wissen nicht, der ewige Bund wird dann gemacht mit einem heiligen Volk. Denn Gott macht mit den zum Teil Auferstandenen, ein Teil der Erlösten, die unter der dritten Engelsbotschaft gestorben sind, deshalb sind sie selig. Sie haben ein besonderes Vorrecht. Sie dürfen, auch wenn sie sterben, Jesus kommen sehen in den Wolken des Himmels. Er macht einen ewigen Bund und im großen Kampf beschreibt er weit, dass Gott Tag und Stunde ansagt des zweiten Kommens Jesu. Was folgt danach? Danach wird Babylon gerichtet. Offenbarung 17 und 18, das Gericht über Babylon wird jetzt geschehen, wenn die Menschen sehen werden, wohin Babylon sie verführt hat, wenn das ganze System durch Gott selbst offenbart wird als ein lügenhaftes, dann wird Babylon gerichtet, dann verlassen sie alle, dann gibt es ein Durcheinander, jeder klagt jeden an, die sie verführt haben, die Verführten klagen jetzt ihre Verführer an. Sie alle sehen, was getan wurde. Und jetzt wird Babylon heimgesucht. Das ist gleichzeitig auch das, was wir mit Hamagedon sehen. Es ist der Kampf Christi, der vom Himmel kommt, um in der siebten Plage allem ein Ende zu machen. Und vielleicht lesen wir diese Plage in Kapitel 16, Abvers 17. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es ging aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach, es ist geschehen. Das ist das dritte Geschehen. Es ist geschehen. Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze und war ein großes Erdbeben, dass solches nicht bewiesen ist, seit der Zeit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben also groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon der Großen ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn. Und alle Inseln entflohen, und keine Berge wurden gefunden. Und ein großer Hagel als ein Zentner fiel vom Himmel, und die Menschen lästerten Gott über die Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Und in Kapitel 19, wo wir gelesen haben, steht dann weiter ab Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen, und auf seinem Haupt viel Kronen, und hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Wer ist das anders als Christus selbst? Und ihm folgte nach das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und es war aus seinem Munde ging ein Scharfschwert, dass er damit die Heiden schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kälte des Weins des grimmigen Zorns Gottes des Allmächtigen. Das ist Harmagedon. Und hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seine Hüfte, also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes, dass ihr esset das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, beide der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt. Wer hat sie versammelt? Wo hat er sie versammelt? Das haben wir gesehen in der Plage Nummer 6 mit einem Heer. Und das Tier, was auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. So, sie waren versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer. Und das Tier ward geworfen mit ihm, der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres nahmen und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beide in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferde saß, das aus seinem Munde ging, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleische. Wie viele Menschen bleiben also übrig bei dem Kommen Christi? Wir finden dasselbe Bild auch in Jesaja geschrieben. Christus mit dem befleckten, blutbefleckten Kleid. Es ist nicht eine Arbeit, die er gern tut, aber es ist eine Arbeit, die getan werden muss. Wir finden dasselbe beschrieben im Kapitel 14, wo Jesus in den Wolken des Himmels kommt, auf der einen Seite, um das Korn zu ernten, und auf der anderen Seite die Trauben. Und wir lesen hier nur ab Vers 17, und ein anderer Engel ging aus, Kapitel 14, Vers 17, aus dem Tempel im Himmel, der hatte eine scharfe Hippe. Und ein anderer Engel ging aus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer, und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe hatte, und sprach: Schlag an mit deiner starken Hippe und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Wir haben das auch in 19 gesehen. Und die Kälte ward außer der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäune der Pferde durch 1600 Feldweges. So, das sind die Beschreibung des letzten Kampfes, wo bei der Wiederkunft Jesu die, die gegen ihn gestritten haben, die sich versammelt haben, gegen ihn Krieg zu halten, alle sterben. Niemand bleibt übrig von den Ungerechten in diesem Kampf. Die Kälte wird getreten, alle Trauben werden in den Zorneskelch geschmissen, und sie gehen natürlich durch die 7 Plagen, aber diese Menschen werden alle sterben, ob es Könige sind. Deshalb werden die Vögel eingeladen, dass sie am Ende, wenn die ganze Erde voller Toten sein wird und niemand mehr lebendig, außer den 144.000 und die der Vater auferweckt hat, die bleiben bei diesem Kampfe unberührt. Sie sind ja die Kinder Christi. Und dann wird Christus, nachdem dieser Kampf beendet ist, alle Gerechten, die gestorben sind seit Adam, wird er sie erlösen. Er wird sie auferwecken. Er schreit, und diese Stimme kommt, und sie wird sehr schön beschrieben im 1. Korinther 15. Das ist ein wunderschöner Ablauf der Geschichte und des Wortes der Auferstehung. Hier in Kapitel 15, ich lese ab Vers 51. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Der Paulus spricht in diesem Wir-Form als Prophet, sieht er sich unter denen, die lebendig sind, weil er schreibt für uns. Wenn wir es lesen, identifizieren wir uns damit. Das heißt, Die Toten werden auferstehen aufgrund des Wortes Christi. Und wir, und ich möchte mich zu den wir zählen, die 144.000, wenn es in Gottes Plan ist, wir werden verwandelt werden. Weil die 144.000 sind zwar befreit, niemand kann sie mehr anrühren, aber sie sind noch nicht verwandelt. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Todesreich oder Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg des Glaubens kommt durch ihn. So, wenn der Kampf vorbei ist, erweckt Christus alle Gerechten von Adam an. Und Abel war der Erste, der getötet wurde. Und sie werden alle vereint. Die 144.000 verwandelt, die schon auferweckt wurden bei der Sonderauferstehung von den Gerechten, die sind schon verwandelt, weil sie kommen unverweslich aus dem Grab. Und jetzt erweckt Christus durch seine Stimme alle, die noch schlafen, die seine Kinder sind. Und sie kommen alle aus dem Grabe, groß und klein. Was für eine Szene muss das sein, besonders für die 144.000, die gelebt haben und gesehen haben, wie ihre Brüder und Schwestern getötet wurden. Und sie erkennen sie wieder hier bei der besonderen Auferstehung. Aber welche eine Erhabenheit muss sein, wenn sie sehen, wie aus den Gräbern, so wie bei Christi Auferstehung, als die Gräber sich öffneten und die Erstlingsfrucht, die er mitnahm in Himmel, aus dem Grabe kam und waren 40 Tage, waren diese Menschen unter den anderen in einem völlig unverweslichen Leibe, so wie hier beschrieben. Und die Leute kannten sie und haben sie gesehen. So erweckt Christus alle, die da schlafen. Und sie werden alle vereint in der Wolke und fangen an, das Lobhütten zu feiern, alle zusammen auf dem Weg zum Himmel, 7 Tage lang. Das ist die wunderbare Aussicht. Was passiert im Millennium? Da gibt es so vieles, was die Menschen so denken. Im Millennium ist Luzifer und seine Engel allein auf dieser Erde. In Offenbarung 20 wird ganz deutlich beschrieben, dass er gefangen genommen wird. Er wird abgeschlossen. Was bedeutet diese Gefangenschaft? Ich lese ab Vers 20, Vers 1 und 3 bis 3. Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand und ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte obendrauf, dass er nicht mehr verführte, sollte die Heiden bis das vollendet würden 1000 Jahre und danach muss er loswerden eine kleine Zeit. So, in dem Millennium passiert auf der Erde gar nichts. Die Vögel essen sich satt. Ja, die Erde ruht die 7000 Jahre, die 1000 Jahre und hält die Sabbate, die alle übertreten worden sind in all der Zeit. Und im Himmel, dort regieren die Erlösten und halten Gericht über die toten Menschen, über die gefallenen Engel und Satan. Auch das wird beschrieben hier in den, wenn ich weiterlese, ab Vers 4. Und ich sah Stühle, da setzten sich darauf und ihm ward gegeben das Gerichte und die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Das ist kein auf Erdenreich, das ist im Himmel. Es steht auf einem, ich sah Stühle und sie setzten sich darauf und ihnen ward gegeben das Gericht. Ja, das ist, und die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig. Das heißt, die, die gestorben sind bei Harmagedon, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Ja, dies ist die erste Auferstehung. Das heißt, bei der ersten Auferstehung stehen alle auf und sie gehen in den Himmel und halten dort Gericht. Gott erklärt ihnen das Ganze, den ganzen Erlösungsplan. Er erklärt ihnen, warum jeder Einzelne von denen, die nicht erlöst sind, nicht da sind. Da mögen Familienmitglieder sein, da mögen Kinder, Partner, Ehepartner sein. Und jeder will eine Antwort haben, weil man weiß es ja nicht, warum sind die verloren, die wir dort nicht finden. Und so wird Gericht gehalten. Gott offenbart uns das Leben eines jeden Menschen. Und es ist festgelegt, welches da sein wird. Die endgültige Konsequenz, die endgültige Bestrafung dessen der Ungerechtigkeit. Selig ist und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. So, das alles findet im Himmel statt. Die Bibel ist auch da klar. Es gibt kein irdisches Millennium, wo vielleicht Jerusalem die Hauptstadt ist oder wo hier auf Erden alle Menschen sich bekehren. All das sind erfundene Geschichten der Menschen, die nicht basieren, weder auf der Schrift noch auf der, ich sage es mal, Erkenntnis des großen Ablaufs des Planes Gottes. Wenn man den großen Plan Gottes sieht und kennt, dann macht ein Millennium auf Erden keinen Sinn. Aber es macht Sinn, dass Satan alleine ist. Es macht Sinn, dass er und seine Engel jetzt Zeit haben zum Nachdenken. Das ist mehr eine Strafe, wie jedes Leid, das er dann auch haben wird, wenn er in den feurigen Pfuhl geworfen wird. Aber nachzudenken, zu sagen, wieso, schau mal, wo ist das Werk angekommen? Deshalb sagt die Schrift, dass Satan, dieser Bock, wir haben es ja gesehen, am Versöhnungstag in die Wüste gebracht wird. Er wird nicht getötet. Er muss in der Wüste, hier, wo niemand mehr ist, wo er niemand mehr verführen kann, dort hat er Zeit, 1000 Jahre zu überlegen, was in den letzten 6000 Jahren gemacht hat. Das ist eine Strafe, das ist Tortur, das macht Sinn. Und dass die Heiligen im Himmel zusammen mit Christus regieren, das macht sicherlich auch Sinn. Nämlich, sie müssen verstehen, was ist geschehen. Und dann kommt das Ende des Millenniums. Was passiert am Ende des Millenniums? Am Ende des Millenniums wird das neue Jerusalem, die Braut des Lammes, das heißt das Königreich, die Hauptstadt des Königreiches, das neue Jerusalem zusammen mit allen Heiligen kommt auf die Erde. Das wird uns beschrieben in der Heiligen Schrift, im Propheten Sacharja. Es wird beschrieben, dass der Ölberg sich teilt und diese wird eine große Ebene und diese große Stadt, die 12.000 Stadien hat, das heißt umgerechnet etwa 2.300 Kilometer eine Seite und noch eine andere Seite, so 2.300 Quadratkilometer. So ist diese Stadt, so wird sie beschrieben, sie kommt aus dem Himmel mit allen Heiligen auf diese Erde. Und dann macht Gott, dann erweckt Jesus alle Gottlosen, die auf der Erde sind. Das sind die, die den zweiten Tod. Es macht uns keinen Sinn, dass wir uns von zwei Toten sprechen. Das ist der zweite Tod. Das ist, die Menschen werden alle auferweckt, die gestorben sind. Und Satan wird freigelassen sozusagen nach diesen 1000 Jahren und er geht zu verführen. Wir können es hier lesen. Und nach 1000 Jahren vollendet sind, war der Satan losworden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen die Heiden. Wir werden sehen, es ist immer sehr klar, es sind nur noch die Heiden. Es gibt keine zwei Arten von Menschen mehr. Es sind nur die Gottlosen an den vier Enden der Erde, den Gog und den Magog. Auch das ist eine Geschichte, die wir schon wissen aus Hesekiel. Zum Streit, welche Zahl ist wie der Sand am Meer. kann man sich das vorstellen, alle gestorbenen Wesen, die auf dieser Erde gestorben sind, von dem Kain angefangen, weil Kain war der Erste, der sich nicht bekehrte, von den Ersten, er war der Erstgeborene von Adam und Eva, von Kain an, alle gottlosen Menschen werden auferstehen und ihre Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde. Ja, es wird eine große Ebene und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, die da auch das Tier und der falsche Prophet war, und werden gequält, werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ab Vers 14, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod. Und so jemand nicht wurde erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. So, hier vor der Stadt findet das Endgericht statt. Gott erklärt jedem Menschen alles, was er getan hat in seinem Leben. Hier wird nicht einfach das Feuer vom Himmel fallen, das wird so beschrieben als Endgericht. Bevor dieses Feuer fällt, wird jeder Mensch sein Schicksal sehen. Und Gott wird kein Feuer lassen vom Himmel fallen, bis nicht alle anerkennen, dass Gott gerecht ist. Es wird keiner von diesen verlorenen Menschen aufstehen und sagen, Herr, an mich hast du nicht gedacht, hier hast du mich vernachlässigt oder du hast mich nicht bewahrt, ich war in dem Flugzeug, bin abgestürzt. Nein, wenn alle sehen werden, alle Umstände und wie Gott gehandelt hat, dann werden sie sich beugen, inklusive Luzifer und seine Engel, mit allen Menschen, die in der Stadt, die sind klar, die beugen sich, die wissen ja schon von der Gerechtigkeit Gottes, sie haben sie erfahren und haben sie gelebt. Aber hier außerhalb der Stadt beugen sich alle Menschen und sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Gerichte. Und erst dann, wenn sie es eingesehen haben, dass Gott nicht mehr tun konnte für sie, erst dann wird Gott einem jeden die Konsequenz geben, das Endgericht, weil Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit fordert den Tod des Gottlosen. Die Gerechtigkeit kann den Gottlosen nicht am Leben lassen. Das haben wir durch die ganze Heilige Schrift deutlich gesehen. Und manche Leute fragen sich dann immer, wieso ist Gott und tut das, weil die Gerechtigkeit fordert bei jemandem, der nicht wiederhergestellt ist, den Tod. Bei denen, die wiederhergestellt sind, ist die Gerechtigkeit die Wiederherstellung. Und jeder, der gerecht ist, auf den kann kein Feuer fallen, kann kein Tod kommen, weil sie sind gerecht. Der Zorn Gottes kann die 144.000, er kann nichts mit ihnen anfangen, weil sie sind gerecht. In ihnen ist nichts, was zu beanstanden sind. Deshalb werden sie auch nicht sterben. So, das ist jetzt die Gerechten, die Ungerechten, die da draußen vor der Stadt sind. Sie werden gerichtet und Gott führt dieses Gericht an den Gottlosen aus, aber erst nachdem alle einverstanden sind. Aber bevor das Feuer fällt, versucht Luzifer, sie wieder anzufeuern, diese Menschen, dass sie doch gehen und gegen die Stadt kämpfen. Aber hier verliert Luzifer. Keiner, nachdem Gott allen gezeigt hat, wo ihr Leben ist und dass sie verloren sind, will keiner mehr gegen die Stadt kämpfen. Luzifer verliert den Kampf, den sinnlosen Kampf, den er angefangen hatte im Himmel, ohne dass ihm irgendjemand folgt. Er wird gebrochen, ohne Zutun einer Hand. Das sagt die Schrift. Er geht kaputt, ohne dass ihn jemand dazu zwängt, weil niemand folgt ihm mehr. Und das ist die Art und Weise, wie Gott den großen Kampf geführt hat. Das Gute kann das Böse nicht mit Bösem entfernen. Das Gute kann das Böse nur mit Gutem entfernen. Es wird keinen Zwang geben, um das Böse zu entfernen. Das Böse muss mit dem Guten, mit Liebe entfernt werden. Und dann kommen alle Gottlosen in den feurigen Pfuhl, das ist das Ende. Nun hier steht, sie werden gequält Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sicherlich könnte man jetzt das wortwörtlich nehmen und viele Menschen nehmen das wortwörtlich und meinen dieses, dass die Menschen, dass es eine ewige Hölle gibt. Aber das steht dann im Widerspruch zu dem nächsten Text im Kapitel 21 und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr. Dann müsste ja Gott diese Menschen für immer halten. Aber das, was ewig hier sagt, ist, dass es niemand entkommen kann. Und es wird so lange Tag und Nacht brennen, bis das jeder Gottlose. Und Satan wird natürlich der sein, der am meisten zu leiden hat und seine Engel. Aber auch sie kommen zu einem Ende und dem Bösen wird das Ende endgültig gemacht. Es ist kein Entkommen aus dieser Situation. Und es gibt eine Neuschöpfung der Erde. Die Erde wird neu gemacht und sie ist frei von allem Bösen. Der Regierungssitz des Universums wird jetzt diese Erde. Die Erlösten werden Regierungsdiener. Die, die ausgefallen sind, die Engel und Luzifer, werden ersetzt mit den Heiligen des Allerhöchsten. Und Gott macht aus dieser Stadt seine Residenz. Und ich lese hier ab Vers 1 im Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und der erste Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihren Mann, und hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott, mit ihnen wird er Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So, der Tod ist geworfen in den feurigen Flut, der Schmerz, das Universum ist frei von aller Not. Und da ja nur Tod und Schmerz auf dieser Erde war, so, wenn diese erneuert wird, wo soll dann die ewige Hölle sein? Die so manche Leute glauben dran, sie ist nicht mehr da. Die Bibel sagt ganz deutlich, es ist, ich mache alles neu. Und er spricht mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Der Mensch, der gefallen ist, wird erhoben zum Sohne Gottes, zu den Kindern Gottes. Er ist unser Gott und wir sind seine Kinder. Oder er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Jesus, als er auferstand, sagt er zu Maria, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Hier wird jetzt die Familie vereint. Vater und Söhne und Töchter sind jetzt zusammen für alle Ewigkeit. Und von hier aus wird dann das Universum für alle Ewigkeit gelenkt und gesteuert. Und wir als Erlöste dürfen und haben das Vorrecht, als Regierungsdiener die Stellen einzunehmen von Luzifer und von den anderen und eine Arbeit zu tun, zusammen mit Gott, ohne dass es je mehr eine Anti-Gesetzlichkeit geben wird, ohne dass je mehr einer auf die Idee kommen könnte, dass er aus einem Geschöpf ein Schöpfer sein werde. Das ist die Geschichte des Bösen. Das ist die Geschichte unserer Erde in einer kurzen Zusammenfassung. Ich hoffe, wir haben etwas gelernt. Ich hoffe, wir haben verstanden, um was es geht. Es geht darum, dass unsere Herzen rein sind. Weil nur die reines Herzens sind, kommen in diese Stadt. Weil es wird beschrieben, keiner, der mit seinem Herzen unrein ist, wird in diese Stadt hineinkommen. Dieses ist das Werk, das wir jetzt zu tun haben. Zusammen mit Christus, jetzt wo noch Gnadenzeit ist, bereiten wir uns vor, damit wir unter denen sind, die diese Welt mit der Herrlichkeit des Evangeliums und mit der Liebe des Vaters verbreiten. Dass wir nach Möglichkeit so viele wie mögliche Menschen noch gewinnen, dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, weshalb wir jetzt leben und uns vorbereiten. Wir wollen nicht Angst haben. Wir wollen uns auch nicht zurückziehen, um unser Willen, um unser Leben zu bewahren vor den schwierigen Zeiten. Nein, wir bereiten uns heute vor für diese Stunde. Wenn die Anfechtung kommt, dann werden wir scheinen wie die Sterne am Himmel. Gott wird uns die Kraft geben, dass wir ein Evangelium verkündigen, allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Und alle Menschen werden es sehen. Und viele, tausende, Millionen werden es annehmen und werden dann im Himmel die Ewigkeit erreichen, werden gerettet im letzten Augenblick. Sie sind zum Tode verurteilt und sie rufen den Namen des Herrn an, so wie der Schächer am Kreuz, und werden erlöst. Was für eine Gnade! Was für ein Vorrecht, in diesen letzten Stunden dieser Weltgeschichte zu leben. Wo willst du stehen heute? Wozu willst du, was willst du tun? Willst du dich ganz in die, ich sage jetzt mal, Armee Gottes setzen, oder möchtest du bleiben, wo du bist? Die Wahl kann dir niemand nehmen. Ich habe meine getroffen und treffe sie täglich. Ich möchte mit allem, was ich bin und was mir Gott gegeben hat, eines Tages stehen auf dem Berg Zion mit dem Lamm. Dazu möge mir Gott Gnade geben. Und dir, wenn du es willst, auch. Amen.